selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Band läuft. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass du heute wieder oder vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet hast. Wir, das sind Nadine Nierens und Jürgen Stock, und wir erkunden hier das spannende Feld der systemischen und hypnosystemischen Beratung. Aber jetzt möchte ich als allererstes meine liebe Kollegin Nadine begrüßen. Hallo Nadine.
Hallo Jürgen.
Nadine, wusstest du eigentlich, dass wir heute ein kleines Jubiläum haben?
Du hast es mir verraten.
Ja, wir haben nämlich heute die 10. Folge. Die 10. Folge unseres Podcasts.
Unglaublich.
Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, dass man mindestens 8 Podcasts machen muss, damit man sich etabliert. Also Nadine, so gesehen könnte man sagen, dass wir vielleicht jetzt schon ein bisschen etabliert sind.
Auf jeden Fall. Ja. Naja, und wir auch schon eine kleine Mini-Routine haben. Ne?
So. Und eine dieser Routinen besteht darin, ist eigentlich paradox, dass wir eine Überraschungsfrage immer hier haben, mindestens eine, manchmal sogar 2. Also haben wir eigentlich eine Routine darin, uns gegenseitig zu überraschen. Und ich glaube, heute wolltest du mich als erstes überraschen.
Genau. Ich muss mich auch ein bisschen überraschen, weil ich habe es im Kopf noch nicht so ganz klar.
Oh, oh.
Aber es ist eine Mischung aus einem Fall, könnte man sagen, einer Anfrage von einem Kunden und einer theoretischen Frage. Bist du bereit?
Absolut.
Absolut.
Leg los.
Okay.
Überraschung.
Und zwar hatte ich gestern mit einem Kunden ein Telefonat, der verantwortlich ist für verschiedene Berater, die wiederum Mitarbeiter beraten oder coachen, könnte man auch sagen, innerhalb der Organisation. Und seine Anfrage ging in die Richtung, dass er sagt, wow, das ist schon ein ganz komplexes Feld. Es kommen Mitarbeiter auf ihn und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf ihn zu. Es kommen Berater und Beraterinnen mit ihren Interessen und Anliegen auf ihn zu. Manchmal hört sich dann die Situation ganz anders an, wenn der eine oder die andere davon berichtet. Und dann hat er gesagt, er würde sich ganz gerne ein bisschen weiterentwickeln und fragt mich, was könnte der noch dazu lernen, Weiterbildung oder Thema oder welches Buch könnte der noch lesen, um besser zu verstehen, was denn nun richtig ist. Also wie man die Leute vielleicht besser erkennt oder erkennt, was dahinter steckt, welche Dynamik in so einem Beratungsverhältnis, zum Beispiel in einer Beratungsbeziehung passiert. Und ich fand es ganz interessant, ne, weil das ist halt so komplex, dass es dazu ja keine eine Antwort, also aus meiner Sicht zumindest keine einzige Antwort gibt, und dann hat man es dann schon, ne, sondern gibt sehr viele Ideen. Und bin aber relativ schnell so auf den Gedanken gekommen, zu sagen, was sind so Bedürfnisse oder Motive von Menschen, die zu verstehen und dann auch deren Verhaltensweisen zu verstehen. Und jetzt würde ich dich aber ganz gerne fragen, wenn du so eine Fragestellung vielleicht auch in der Supervision, kommt das ja häufiger, ne? Was ist denn jetzt hier richtig oder falsch, oder wie erkenne ich denn, was bei demjenigen so im Hintergrund los ist? Gibt es da bestimmte Modelle oder Tools, mit denen du hilfreich arbeitest, um dann vielleicht Hypothesen zu bilden? Ja, was könnte hier die Dynamik sein und wie kann ich hier vielleicht hilfreich sein, eine Perspektive anbieten? Genau, so.
Ja, also das kennst du ja ein bisschen von mir schon, und ich rufe das auch gerne wieder in Erinnerung für unsere Zuhörerinnen. Im Systemischen ist eine zentrale Frage, die Kontexte zu erkunden. Immer wieder die Kontexte. Also wenn ich ein systemisches Postulat formulieren müsste, und kein anderes formulieren dürfte, würde ich sagen, erkunde die Kontexte. Jetzt habe ich noch relativ wenig Kontextinformationen von dir. Das heißt, ich würde sehr im Trüben fischen, wenn ich da jetzt schon loslege. Und das andere finde ich, da bin ich sehr auch von meiner NLP-Vergangenheit geprägt, ist dieses Thema, dass in unserer Sprache beständig Generalisierungen drin sind. Ja, du verwendest Worte, die für dich eine hohe Bedeutung haben, weil die natürlich innerlich mit ganz vielen Bildern und Erfahrungen und Kontakten und Beziehungen verknüpft sind. Ich höre diese Worte und die lösen aber ja ganz andere Assoziationen in mir aus. Und so haben wir erstmal ja die Schwierigkeit in der Kommunikation. Wissen wir überhaupt, was der andere vermitteln will? Und insofern ist ja eine sehr wichtige Idee, diese Generalisierungen, die wir durch Worte in der Kommunikation haben, zu hinterfragen und sie von unserem Gegenüber, in dem Fall du, also von dir, operationalisieren zu lassen. Und das würde ich gerne erstmal machen, bevor ich irgendeinen Vorschlag raushaue, der völlig in die falsche Richtung geht.
Mhm, sehr gerne.
Also, das war jetzt so eine kleine Klammerbemerkung. Nadine, erzähl mir doch nochmal ganz kurz bitte die Funktion dieses Mannes, der da mit dir gesprochen hat. Ist es, ich weiß nicht, ich hatte so die Idee, ist der so eine Art interner Coach-Vermittler oder verwaltet der so eine Art Coaching-Pool oder was genau macht der eigentlich in der Organisation?
Also er ist dafür zuständig, diese Berater zu steuern, die auch von außen für die Organisation für einen Zeitraum X eingekauft werden, um interne Mitarbeiter bei der beruflichen Veränderung zu unterstützen. Das ist nicht unbedingt eine selbstgewählte berufliche Veränderung, sondern tatsächlich eine organisationale Transformation, die bedingt, dass verschiedene Mitarbeiter dort nicht bleiben können. Er ist sozusagen in der Projektleitung für die Steuerung dieser Berater und sozusagen den Einsatz der Berater, wer berät wen, ne, wer hat wie viele Mitarbeiter, die zu beraten oder zu coachen sind, dafür ist er zuständig.
Mhm. Und wenn man diese Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen fragen könnte, die kriegen ja eine Art, ja, interne Dienstleistung dann angeboten. Ist es eine freiwillige Dienstleistung oder werden die dazu verpflichtet, diese Maßnahme zu besuchen oder wie verhält sich das damit?
Ja, die würden eher sagen, sie werden dazu verpflichtet. Ne? Das ist natürlich ein Angebot der Organisation. Sie könnten natürlich jetzt abrupt komplett rausgehen aus der Organisation, aber solange sie in der Organisation sind, sind sie dieser Einheit zugeordnet und das bedeutet eben auch, dass sie einen Berater oder einen Coach zur Verfügung gestellt bekommen.
Ah, interessant. Man könnte mal als erstes schon mal konstatieren, dass wir es mit einem Besuchermuster vielleicht zu tun haben, systemisch gesprochen. Also es ist kein Klientinnenmuster, sondern, ne, also Klientinnenmuster wäre ja völlige Wahlfreiheit bezüglich des Coaches, der Inhalte, der Themen und so weiter, der Zielsetzungen. Haben wir hier aber nicht, sondern wir haben eine Art Besuchermuster, die Leute, ja, es werden nicht gerade an Ketten gelegt und in das Coaching reingeschleift oder in die Maßnahme, aber es ist auf jeden Fall auch nicht eine ganz freiwillige Geschichte, wenn ich das richtig verstehe.
Korrekt, ja.
Total wichtig, finde ich, ne? Weil das bedeutet ja extrem viel. Da haben wir einen Kontext, das ist ein vollkommen anderer Kontext als der, wenn Menschen freiwillig eine Maßnahme besuchen. Mhm. Und die Trainerinnen und Coaches, die haben es dann wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach immer in den Situationen.
Mhm.
Okay. Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Anliegen deines Kunden oder des Menschen zu sprechen kommen, der mit dir geredet hat. Formulier doch nochmal bitte, was genau würdest du sagen, ist seine Frage? Also der hat ja wahrscheinlich viel Erfahrung schon in diesem Business, macht es vielleicht auch schon länger, ich weiß es nicht, nein. Aber das wäre interessant. Und wo würdest du sagen, ist sein Pain Point? Was ist sein Problem oder seine Fragestellung genau?
Er ist eine erfahrene Führungskraft und gleichzeitig hat er, glaube ich, in diesem Beratungskontext, ist das der erste Einsatz in diesem Beratungskontext, also wo es dann nicht nur um die Führung eines Mitarbeiters geht, damit er seine Aufgabe erledigt, sondern dann noch ein Mensch dazukommt, nämlich der Klient oder die Klientin. Ne? Also das heißt, dieses Wechselspiel dürfte neu sein und seine Idee war, dass er, je nachdem, wer ihm berichtet oder was da für ein Konglomerat an Informationen von wem auch immer kommen, die Situation sich halt immer komplett neu zeigt. Ne? Und so seine Frage war, wie kann ich denn erkennen, ne, worum es jetzt hier wirklich, wirklich geht oder was hinter dem Verhalten des Einzelnen steckt. Ne? Mhm. So.
Also ich höre raus, auch das wäre jetzt, finde ich, wieder eine wichtige Kontextinformation. Offenbar haben wir eine Situation vorliegen, in der, wie soll ich sagen, in der zumindest mehrere potenzielle Auftraggeberinnen mit am Tisch sitzen. Also es gibt offenbar diesen Menschen, der mit dir telefoniert hat, der diese Frage hat, der mit Leuten spricht und sich dann überlegen darf, was sind die Themen eigentlich wirklich oder was sind die Themen dahinter. Aber er hat offenbar auch noch andere Menschen, die ihm andere Informationen geben. Da entstehen ja dann für jemanden wie ihn, entstehen ja systemisch gesprochen Auftragszwickmühlen unter Umständen. Weil unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Zielrichtungen an ihn herantreten. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Worin bestehen diese Auftragszwickmühlen genau?
Na, so wie ich es verstanden habe, sind natürlich die Berater, die wollen dort ihr Gesicht wahren, ne? Die wollen im Sinne dessen, dass sie dort ja auch erstmal für eine bestimmte Zeit beauftragt sind, also keine festen, unbefristeten Verträge haben, sondern Zeitverträge, wollen dort natürlich einen guten Job machen, damit sie bestenfalls auch weiter beauftragt werden. Ist auch selbstverständlich, ist ein legitimes Motiv in diesem Zusammenhang. Also das heißt, sie werden natürlich ihre Arbeit dort gut darstellen und wollen natürlich hier an der Stelle auch ein Stück weit Rückendeckung aus meiner Sicht von ihm haben. Die Klienten und Klientinnen, die wollen deren Interesse ist es natürlich, dass ihre Zukunft gesichert ist, dass sie wieder, also auch in der beruflichen Veränderung, dann eine gute Situation für sich vorfinden, ihre Existenz sichern können und dass sie dafür die bestmögliche Unterstützung bekommen. Und in der Art und Weise, wie Berater oder Coaches oder Beraterinnen mit den Klientinnen arbeiten, kann es natürlich auch mal unterschiedliche Vorstellungen geben. Ne? Mhm. Das heißt, hier geht einmal das Interesse des Beraters. Ich bin hier gesetzt, ich mache hier einen guten Job, ich will dafür auch gesehen werden. Und des Klienten, Klientin, ich brauche hier die bestmögliche Unterstützung, mich wieder gut zu positionieren. Ne? Ja. Das ist so. Mhm. Und um es noch ein bisschen, ein bisschen komplizierter zu machen. Ne? In großen Organisationen gibt es ja noch mehr Menschen als drei.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Ja, gibt es auch noch einen Teamleiter, also eine disziplinarische Führungskraft, der der Mitarbeiter oder der Klient, die Klientin noch weiterhin zugeordnet ist.
Ja. Ich will es mal so sagen, Nadine, wenn wir jetzt in einem wirklichen Coaching wären, ne, und du wärst meine Klientin, dann würde ich dir noch 50 weitere Fragen stellen, um genau diese Komplexität erstmal mitzukriegen, wer da welche Interessen hat und ne, wie da bestimmte auch Machtverhältnisse sind in der Organisation und so weiter und so fort. Aber wir sind ja nicht in einem Coaching, sondern wir sind in einem Podcast und es geht auch darum, bestimmte Theorien so ein bisschen anzudoggen an so eine kurze Fallvignette, könnte man ja sagen. Ich docke jetzt einfach mal was an und dann bin ich auch sehr interessiert dran, wie deine Resonanz dazu ist, weil du steckst ja schon viel, viel tiefer in dieser ganzen Angelegenheit drin als ich. Also dein Klient oder dein Kunde fragt ja, Mensch, wie könnte ich mich da noch besser aufstellen? Was könnte ich noch für Wissen oder für Ideen gebrauchen, um mich in diesem, ja, das ist durchaus ein Spannungsfeld, in dem er sich da bewegt. Wie kann ich da gut agieren? Und eine Idee, die mir sofort kommt, ist das systemische Konzept der Auftragszwickmühle oder der Auftragszwickmühlen. Dass wir uns als Beraterinnen, Berater bewusst sind, dass wir, wenn wir eben in eine Organisation kommen und in Teams manchmal auch schon, aber vor allen Dingen in Organisationen, dass wir es mit multiplen Auftragszwickmühlen zu tun haben. Weil, wir kommen mit Menschen in Kontakt, die sehr unterschiedliche Zielrichtungen in Bezug auf ein bestimmtes Anliegen haben. Und diese Zielrichtungen sind zum Teil konträr. die laufen nicht parallel, die sind nicht synchronisiert, sondern die gehen zum Teil gegeneinander. Ja, die Beraterinnen, die da einen guten Job machen wollen, die von außen kommen, haben eine bestimmte Zielrichtung, wie angeklungen ist. Dein Kunde hat eine bestimmte Zielrichtung. Die Leute, für die Beratung gedacht ist, haben auch ihre Ziele. Und dann kommt obendrein noch ein Teamleiter dazu, der auch auf diesen Prozess guckt. Und der hat möglicherweise oder sogar ziemlich sicher nochmal andere Schwerpunktsetzungen, ja, in seinen Zielen. Und es entstehen jetzt für die Beteiligten, entstehen Auftragszwickmühlen, die letzten Endes auch manchmal gar nicht so leicht aufzulösen sind. Aber im Systemischen würden wir sagen, es ist halt so, das kann gar nicht anders sein in einem komplexen System. Also brauchen die Agierenden ein Bewusstsein dafür, welche expliziten, aber vielleicht auch impliziten Aufträge eigentlich mit am Tisch sitzen und die möglichst sich bewusst zu machen und dann zu überlegen, welche von den Aufträgen kann ich annehmen in meiner Rolle, in meiner Funktion, welche Aufträge muss ich eigentlich ablehnen oder in die Nachverhandlung gehen und sich darüber sehr bewusst zu sein. Also das wäre eine Empfehlung, dieses Wissen um Auftragszwickmühlen, das sich bewusst zu machen und dann nachzuverhandeln bei der Zielsetzung. Mhm. Weiß nicht, ob da eine gewisse Anschlussfähigkeit in deinen Überlegungen da ist.
Ja, also sehr, ne, weil das natürlich ja erstmal diese Verbindungen und auch vielleicht die Dilemmata erstmal aufzeigen würde, ne, die er wahrscheinlich spürt, wenn er in so einer Situation ist, aber sie noch nicht benennen kann. Das ist eine Möglichkeit, ne, wie du sagst, auch der Strukturierungshilfe und des Bewusstwerdens, ja. was ist denn hier überhaupt gerade los, ne, ohne dass ich jetzt jeden analysiere, aber dass ich eben auch erfrage, was ist dein Interesse, was ist dein Ziel, und dann ein bisschen sortieren kann.
Ja. Genau. Und da gibt es in der, will dich nicht unterbrechen, Nadine, in deinen Gedanken.
Aber, ja, sehr gerne, sag.
Ja, aber da gibt es in der systemischen Arbeit gibt es auch ein schönes Instrument dafür, das wäre jetzt so ein methodischer Hinweis gleich wieder. Dieses, ich habe das etliche Male schon in der Supervision gemacht, weil zum Beispiel Sozialarbeiterinnen sind beständig, kommen die in solche Gemengenlagen rein. Multiple Aufträge, kreuz und quer und Helfersysteme, die in unterschiedliche Richtungen ziehen und zielen. You name it. Und da wenden wir dann häufig das Instrument des Auftragskarussells an. Und es ist im Grunde genommen ganz simpel. Man fragt sich, wer sind denn hier überhaupt potenzielle Auftraggeber in dieser Situation? Das sind, wer hat welche Aufträge? Und dann, also man schreibt erstmal auf Kärtchen und dann überlegt man sich, welcher explizite Auftrag kommt von diesem Auftraggeber, dieser Auftraggeberin. Aber manchmal sind auch implizite Aufträge dabei. Mhm. Die sind nicht ausgesprochen, aber die wirken trotzdem unterschwellig. Und sich die auch bewusst zu machen, kann hilfreich sein. Also eine Empfehlung vielleicht für deinen Kunden oder in einem System, die potenziellen Auftraggeber erstmal zu benennen, auf Kärtchen zu schreiben und dann die expliziten und impliziten Aufträge in Sätzen zu formulieren, die vermutlich von diesen Menschen kommen, von diesen Parteien, und sich dann zu überlegen, zu welchen Aufträgen will ich mich wie positionieren. Welche kann ich annehmen, welche fühle ich zu meiner Rolle zugehörig und welche, wo ich sage, ja, schön, dass du den Auftrag an mich hast, kann ich auch verstehen, aus deiner Sicht ist es auch plausibel, nur ich nehme diesen Auftrag nicht an und muss das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch dann entsprechend kommunizieren.
Mhm. Ja, sehr schön. Ja, ich kann dir mal sagen, mit was ich ins Gespräch gegangen bin.
Unbedingt.
Weil das natürlich auch ein längerer Prozess ist, ne, in dem die sich da befinden. Und mein Gedanke war eben auch zu sagen, ich glaube, es reicht jetzt nicht nur eine Methode oder eine Perspektive darauf zu gewinnen, sondern da vielleicht auch nochmal Routinen sich zu erarbeiten, indem er auch sich regelmäßig in Supervision begibt. Also tatsächlich einen Sparringspartner dazu hat, diese Systeme mal, ja, wie soll ich sagen, auf einer Metaebene anzugucken und seine Einflussmöglichkeiten zu reflektieren, Hypothesen zu bilden, aber dann für sich auch eine gute Klarheit zu gewinnen, wie er an welcher Stelle handelt. Ne? Das schlägt so zwei Fliegen mit einer Klappe aus meiner Sicht. Man reflektiert die eigene Arbeit. Ja, man kann sich da sehr weiterentwickeln. Ich finde, in Beratungskontexten ist es eine absolute Notwendigkeit und Qualitätskriterium, da in eine regelmäßige Supervision zu gehen. Und gleichzeitig könnte man solche Instrumente, die du gerade genannt hast, ne, wie das mit diesem Auftragskarussell, immer wieder da anbieten in der Supervision, sodass er gleichzeitig auch kleine Tools für sich gewinnen könnte. Ne? Das war so ein Gedanke. Und das Zweite, das geht ein bisschen in deine Richtung und doch ist es wieder anders. Ne? Du hast es ja mit eigenen Interessen und mit Aufträgen dann eben an den, an diese Führungskraft formuliert. Ich hatte nochmal eben so diesen Punkt, was sind Bedürfnisse von Menschen? Also könnte es Sinn machen zu wissen, so eine Grund, also es gibt ja wunderschöne Modelle davon, ne, nach welchen Bedürfnissen wir so generell handeln und was sind auch vor allem Bedürfnisse, die im beruflichen Kontext häufig anschlagen. Und da finde ich unter anderem dieses Modell aus der Neuroleadership-Forschung, das CARF heißt, sehr hilfreich, also gerade für Führungskräfte, sich da nochmal bewusst zu machen, ne, nach welchen Kriterien könnte ich mal überprüfen, wo es gerade hingeht. Ne? SCARF ist sozusagen, die Anfangsbuchstaben stehen für verschiedene Bedürfnisse, die man haben kann. Ne? Also zum Beispiel ist das erste Status, das heißt also, wie steht die Organisation, wie steht meine Führungskraft zu mir, welche Position habe ich in der Organisation, ist darauf Verlass oder weiß ich nicht, wie es morgen um mich steht, ne? Wer steckt mir den Rücken, wenn es mal drunter und drüber geht und so weiter. Und dann gibt es eben noch Sicherheit, es gibt Zugehörigkeit, es gibt Fairness, ne? Autonomie. Und ich finde, dass dieser Grundgedanke, dass wenn ein Mensch handelt, der hilft mir sehr, immer wieder Hypothesen zu bilden darüber, ne? An welchen Dingen hängt derjenige gerade, ne? Wenn das hört man ja dann schon aus den Erzählungen, dass jemand sagt, ja, und so geht es nicht, hier kann nicht jemand über meinen Kopf entscheiden, er weiß sofort Autonomie. Ja, in der Autonomie ist hier irgendwie eine totale Schieflage für den Klienten, also hilft es mir, eine Hypothese zu bilden. Und das sind wie so kleine innere Landkarten, die einem helfen könnten, ne, nochmal die Sichtweise oder das Verhalten des Klienten zu verstehen. Und ich hatte tatsächlich nochmal in diese Richtung gedacht, eben da so ein bisschen was auch Inhaltliches zur Verfügung zu stellen.
Ja, interessant. Und mir wird, während ich dir zuhöre, nochmal deutlich, ja, dass wir immer die Möglichkeit haben, wenn wir mit Systemen zusammen sind und mit ihnen zu tun haben, dass wir in diese eine Richtung gucken können, der Psyche. Ja? Und dann sind wir ein bisschen bei dem, was du gerade beschrieben hast, die Bedürfnisse der Menschen und die genauer zu erforschen, zum Beispiel das Autonomiebedürfnis und wenn es da Schieflagen gibt. Und gleichzeitig, wenn man streng systemisch auf solche Situationen guckt, könnte man auch sagen, das war ja das, was den Luhmann auch so ausgemacht hat, der ja gesagt hat, die Psyche der Menschen ist eigentlich nur eine Umwelt in einem System. Eine notwendige Umwelt, aber sie ist nicht sozusagen Bestandteil der Organisation. Das ist ja das, wo die meisten Menschen so ein bisschen innerlich dann ins Trudeln kommen, sagen, wieso Psyche und Organisation? Ja, weil wir sehr psychisch auch auf Organisationen gucken, sehr psychisch orientiert. Und der Luhmann hat gesagt, das ist unzulässig. Also das kann man nicht so ohne weiteres machen. Sollte man nicht machen, weil Organisationen Gesetzmäßigkeiten haben, die nicht durch die Psyche der Menschen erklärbar sind. Das ist ein kleiner Exkurs, aber ich finde ihn wichtig, weil er uns nochmal eine zusätzliche Perspektive eröffnet und zu sagen, okay, dieser Mensch, der hat Bedürfnisse und die anderen haben auch und Aufträge und so weiter und so fort. Und gleichzeitig könnte man sich die Frage stellen, Mensch, welche Strukturen haben wir denn in dieser Organisation? Welche Prozesse, welche Muster in der Kommunikation, die diese Problematik aufrechterhalten? Und eine, um nur ein Beispiel zu nennen, eine solche Struktur oder eine gewisse Systematik ist immer die Rolle der Menschen auch in einer Organisation. Also die Funktion und die Rolle. Und wenn ich mit Organisationen in Berührung komme, fällt mir auf, dass häufig Rollen und Funktionen nicht sauber geklärt sind. Und dass es auch sich lohnen kann, vielleicht für deinen Kunden sich lohnen kann, sich zu fragen, ist meine Rolle hier in der Organisation sauber definiert oder müsste ich an einer bestimmten Stelle nochmal mich fragen oder vielleicht meinen Vorgesetzten fragen, Mensch, wie genau verstehen Sie denn meine Funktion hier? Und dann sind wir nochmal auf einer ganz anderen Spielwiese. Ne? Das ist nur eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast und genau. Dadurch eröffnet sich eine weitere Betrachtungsweise.
Genau, und wenn wir jetzt, sag ich mal, nochmal so denken in systemischen Konzepten, aber auch in hypnosystemischen Konzepten, würde mir dazu einfallen, ne, dass der Gunther Schmidt ja sehr klar sagt, systemisch ist alles gut und schön, ne? Wir gucken uns die Wechselwirkungen innerhalb eines lebendigen Systems an, reicht aber nicht, ne? Wir müssen uns auch die Wechselwirkung der verschiedenen Anteile einer Person innerhalb der Person, also das immer wieder bei der Psyche angucken. Und ich habe so eine Tendenz, ne, sowohl das eine als das andere zu tun. Ne? Und hier tatsächlich auch zu gucken, was triggert es innerhalb der Person auch an einem bewussten Mustern. Ne? Ich glaube, diese Kontexte, die Strukturen in Organisationen, die Rollen, die du beschrieben hast, auch die Hierarchien und Abhängigkeiten, ne, die Konsequenzen, Thema psychologische Sicherheit in Organisationen, all das, ne, hat eine riesen Auswirkung. Und gleichzeitig ist der Mensch innerlich auch irgendwie organisiert, hat unbewusste, teilweise unwillkürlich auftauchende, ne, Bedürfnisse, die da erst deutlich werden, ne, zum Beispiel durch irgendeine unwillkürliche Reaktion. Und das finde ich auch sehr spannend, das anzugucken.
Und da ist auch interessant, ne, weil da wieder deutlich wird, dass es ja sehr darauf ankommt, welchen Auftrag du wiederum von deinem Kunden bekommst. Er gibt dir einen Auftrag sozusagen für ein Coaching und für, wie stelle ich mich hier besser auf? Dann würde man natürlich genau diesen Blickwinkel stärker einnehmen. Und oder sagt er zu dir, Mensch, ich würde gerne auch meinen Verhalten und meine Rolle in der Organisation mit dir gemeinsam beleuchten. Und dann kann es natürlich interessant sein, genau diesen Blick einzunehmen, diesen systemtheoretischen auch.
Ja, super.
Ja, ich habe das klare Gefühl, Nadine, dass wir hier noch lange weitermachen könnten. Ja. Und ich sehe aber auf der Uhr, dass wir doch schon ein paar Minuten jetzt damit verbracht haben.
Genau.
Bist du so ein bisschen zufrieden?
Ich bin happy.
Du bist happy?
Ich bin happy.
Oh, ja. Wenn mir das immer gelingt, dass du happy bist, dann ist das mein ist Tag so. Gerettet. Gut.
Selten so gedacht.
Ja, wir haben ja hier eine wunderbare Rubrik, die heißt Selten so gedacht, wie unser Podcast auch. Und in der Rubrik wollen wir jetzt und in Zukunft immer wieder mal kleine Rätsel einstreuen, weil uns diese Rätsel so verdammt viel über die Funktionsweise und auch Musterhaftigkeit unseres Gehirns so verraten können. Und ich habe ein kleines Rätsel mitgebracht, Nadine, das ist trivial eigentlich, aber ich dachte, nach dem Ding mit den Kokosnüssen, das war ja schon ein ziemliches Brett, machen wir den Ball mal ein bisschen flacher. Also das Rätsel geht so, Nadine. Zwei Frauen laufen die Straße entlang. Und die schauen unterschiedlich aus, unterschiedlicher kann es gar nicht sein. Also die eine hat, sagen wir mal, lange blonde Haare, ist eher so ein bisschen schmal und zierlich und groß, ja, und hat eher so ein feineres Gesicht und die andere ist eher so ein bisschen untersetzt und hat dunkle Haare und die eine, ne, die andere, die hat so glatte Haare, die andere hat Dauerwelle und also die schauen unterschiedlicher aus, kannst du dir nicht vorstellen. Und trotzdem, wenn ein Beobachter da vorbeiläuft und die beiden sieht, kann man auf den ersten Blick sehen, dass sie Schwestern sind. Wie kann das sein?
Was ist das schon wieder für ein Rätsel? Jetzt rattert es schon wieder bei mir hier.
Aha.
Jürgen Stock, ehrlich.
Hast du eine kleine Hypothese?
Ich habe tausend Hypothesen, aber die sind alle wieder so verrückt, dass ich die nicht laut ausspreche.
Du willst sie gar nicht aussprechen.
Nein.
Dann überlassen wir das jetzt unseren Hörerinnen und Hörern, ja, selber Hypothesen zu entwickeln. Wir werden sie im nächsten Podcast aufgreifen. Ein Tipp vielleicht von mir, und das ist ein zutiefst systemischer auch Ansatz, nämlich sich zu fragen, welche Vorannahmen sind im Spiel? Man könnte sich fragen, was ist das Schlüsselwort in dem Rätsel? Und welche Vorannahmen habe ich in Bezug auf das Schlüsselwort? Das ist mein kleiner Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie da so ein bisschen weiter dran schaffen können.
Mhm.
Viel Spaß damit. Auflösung beim nächsten Mal.
Cool.
Grundlagen der systemischen und hypnosystemischen Beratung.
Nadine, jetzt darf ich dir eine Überraschungsfrage stellen. Ja, für diejenigen von euch, die das erste Mal heute eingeschalten haben, unser Konzept hier ist es, dass wir uns wirklich tatsächlich, wie auch jetzt Nadine schon mir ja diese Frage gestellt hatte und ich jetzt Nadine diese Frage stelle, wir wissen nicht voneinander, welche Fragen das sind. Wir sind also in dieser Hinsicht unvorbereitet und das war auch immer unsere Idee in dem Podcast, dass wir dieses Überraschungsmoment reinbringen und dann auch dialogisch gemeinsam das Thema erkunden. Und in der Hoffnung, dass wir, wenn wir unseren Dialog auf eine gute Weise führen, dass Ideen auftauchen, die wir beide alleine auch gar nicht haben könnten, sondern die im Raum zwischen uns entstehen, wie es ja in einem guten Coaching auch so der Fall ist. Nadine, auf diesem Hintergrund, kleine Geschichte. Ich war Anfang diesen Jahres in einem Seminar, da bin ich gefragt worden zu meinen hypnosystemischen Kompetenzen und zu dem Thema Transfer. Und ich sollte Beraterinnen mit Ideen vertraut machen, wie hypnosystemische Konzepte zum Transfer in Therapie, Beratung, Training, Coaching beitragen können. Ein total spannendes Thema, finde ich. Bin da ja auch immer wieder mal am Maihai unterwegs mit diesem Transferfokus. Und jetzt saßen da aber wirklich gestandene Beraterinnen. Ja? Also hochkompetente Leute mit Ausbildungen, die hätte man das ganze Zimmer tapezieren können damit. Und ich stand dann da und habe versucht, so einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Ne? Kannst dir ja vorstellen, das sind interessierte Leute da und gleichzeitig aber auch sehr viel schon bestehende Kompetenz. Und das Interessante für mich war, dass durch das Gespräch, ich habe denen viele, aus meiner Sicht, hypnosystemische Konzepte angeboten. Und die haben in vielen Fällen darauf eher ein bisschen so, ach ja, in meinem Verfahren nennt man das so und so. Und da, wo ich ausgebildet worden bin, heißt es so und so. Ich kann dir ein Beispiel sagen, sagen wir mal, die Arbeit mit inneren Anteilen. Ja, da macht der Gunther ja schon ein ziemlich großes Ding draus. Und gleichzeitig, wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, die Virginia Satir, die hat schon mit inneren Anteilen gearbeitet. Mhm. Ja, schon in den 60er Jahren hat die mit inneren Anteilen gearbeitet. Der Gunther in den hypnosystemischen Konzepten spielt dieses ganze Thema der Netzwerkbildung eine große Rolle und wie wir darauf Einfluss nehmen können durch Körperhaltung und. Im NLP hat man das vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren schon die Arbeit mit Submodalitäten genannt.
Mhm.
Wir sind also immer wieder an diesen Punkt gekommen, wo die Leute gesagt haben, ja, was ist denn daran jetzt hypnosystemisch, bitteschön? Das machen wir mit anderen Worten schon lange so ungefähr. Also auf diesem Hintergrund, Nadine, würde ich gerne mit dir in einen Dialog darüber eintreten, wirklich ernsthaft, weil mich das sehr beschäftigt hat. Was ist denn eigentlich am hypnosystemischen Konzept und an den Modellen wirklich originär? Oder haben wir es mit einer total klugen Zusammenstellung von verschiedenen Modellen und Ansätzen zu tun, die in Form gebracht wurden? Da bin ich unsicher und da würde mich deine Meinung dazu interessieren, was am hypnosystemischen Modellen ist möglicherweise wirklich originär. Wie siehst du das Ganze?
Das ist eine sehr spannende Frage. Und ich habe eine Perspektive darauf, die keinen Anspruch an Wahrheit oder an die einzige richtige Antwort hat. Ich kann sagen, was Hypnosystemik für mich ausmacht und wieso ich dann genau diese ganzen Konzepte, die du jetzt eben genannt hast, dann auch anerkennen kann in diesem Kontext, ne, als auch wiederum einzigartig. Ne? Also man könnte ja, wie du schon sagst, die Arbeit mit inneren Anteilen und so weiter haben viele andere auch gemacht. Aber die Frage ist, wie arbeitet man damit, mit welcher Zielstellung? Und das wäre für mich der große Unterschied, wenn wir die Organisation von Netzwerken angucken und die Definition von Problem erleben, dann finde ich, es in verschiedenen Coaching- und Therapierichtungen werden die Schilderungen von Klienten, ne, zu ihren empfundenen Problemen werden als Konstrukte genommen, wie soll ich sagen, die eben nicht netzwerkorganisiert sind, sondern die sind so. Derjenige hat Ängste, derjenige hat was weiß ich, Burnout, ne, das sind eher so im Sinne von Diagnostik und Zuschreibungen. Und es wird daran gearbeitet, wie können diese Symptome weniger werden. Und in meinem Verständnis, und das wäre für mich tatsächlich das war der größte Aha-Effekt in meiner hypnosystemischen Ausbildung, ne, war das Ganze auch als Netzwerkkonstruktion wahrzunehmen, im Sinne von, es gibt ein unwillkürlich auftauchendes Phänomen, zum Beispiel die Angst. Das ist ein Ist-Zustand, ne? Also es ist irgendwie was da, was plötzlich da ist, ohne dass ich mir es ausgesucht habe. Und es gibt ein bewusst, ne, dazu organisiertes, von meinem Gehirn, gewünschtes Soll, eine gewünschte Zielstellung, nämlich das sagt, die Angst soll nicht da sein. Und das Problem erleben, ne, aus hypnosystemischer Sicht, entsteht erst durch diese Diskrepanz zwischen dem unwillkürlich auftauchenden Ist-Zustand und dem willkürlich, willentlich erzeugten Sollzustand. Das heißt, ne, in der Definition der Hypnosystemik ist Angst an sich kein Problem oder muss kein Problem sein. Ne? Da gibt es ja von Gunter Schmidt immer diese wunderschöne Geschichte von seinem Freund mit dem Bungee-Jumping, der das macht, weil das irgendwie Angst auslöst und das findet er super geil und dann hört er irgendwann auf, weil er keine Angst mehr hat und das einfach nicht mehr schön ist. Ne? So, also das heißt, Angst an sich ist nur ein Phänomen, das wir in irgendeiner Weise bewerten. Was ja evolutionsbiologisch durchaus Sinn macht, dass das auftaucht. Das heißt, es wäre eine Konstruktion eines Erlebens durch diese Diskrepanz zwischen Ist und Soll, dass Problemerleben überhaupt auftaucht. Wenn die willentliche Bedeutungsgebung eben oder die Zielrichtung nicht heißen würde, Angst darf nicht sein, sondern Angst ist gewollt, ich will ja Bungee-Jumping machen, damit ich eben dieses super aufregende Gefühl habe, ja, ne? Dann gibt es kein Problem erleben. Ne? Dann ist alles fein, dann sind wir in Balance. Wenn wir aber eine andere Vorstellung willentlich haben, wie es sein muss und unwillkürlich entsteht was anderes, ist es eine Konstruktion von Problemerleben. Mhm. Und diese Vorstellung, dass Problemerleben von uns erzeugt wird und nicht statisch einfach, der hat halt das Problem Angst oder der hat halt Ängste, Diagnose, sondern, und das müssen wir jetzt irgendwie wegmachen, sondern anzuerkennen, dass dieses unwillkürlich auftauchende Phänomen in irgendeiner Weise eine Funktion hat, ne, oder an irgendeiner Stelle hilfreich war und dem nochmal einen Augenblick sozusagen die Aufmerksamkeit zu schenken und damit dann auch bestenfalls eine Kooperation zwischen Ist- und Sollzustand, zwischen unwillkürlichem und willkürlichem Teil zu geben. Das wäre für mich die Basis, wie ich mit Anteilen arbeite, wie ich mit Netzwerkbildung arbeite. Das ist aber eine andere Basis. Ne? Also ich möchte nichts wegmachen, sondern ich möchte eine Kooperation herstellen zwischen diesen beiden Anteilen. Das wäre für mich sozusagen das, was in anderen Ansätzen in dieser Dimension aus meiner Sicht nicht ausgesprochen wird.
Ja, ich bleibe da mal noch einen Moment mit dir dran. Ich finde das toll, was du sagst. Das könnte man vielleicht auch schon mal als Merksatz formulieren, dass es im hypnosystemischen Arbeiten und Denken, insbesondere um die Kooperation zwischen bewussten Anteilen und unwillkürlichen Anteilen geht, wie man die herstellen kann. Könntest du da mitgehen bei dieser, bei dieser Definition?
Absolut, ja.
Ja. Meine Vermutung ist, dass es auch andere Ansätze tun und auch versuchen bzw. probieren. Ich nehme mal zum Beispiel diesen Satz, der glaube ich durch Gestalttherapeuten da sehr bekannt geworden ist, aber auch in anderen Therapieverfahren auftaucht. Dieser Satz: Alles, was ist, darf sein, und alles, was sein darf, kann sich dann schon verändern. Da haben wir im Grunde genommen genau die gleiche Konzeption drin, ne? Wir kämpfen nicht mehr gegen das, was ist, sondern lassen es erstmal da sein, fragen uns vielleicht nach den guten Gründen oder spüren es erstmal. Und wenn wir uns dem dann mal zuwenden und nimmer im innerpsychischen Konflikt damit befinden, dann ist die beste Grundlage dafür gelegt, dass es sich verändern kann. Das ist jetzt nicht ganz so elaboriert ausgedrückt, ne, wie dieses Problemdefinition soll und so weiter. Finde ich auch toll, dieses Modell und dieses Bild. Aber im Grunde genommen steckt das für mich da auch schon drin. Diese Vorstellung, wir hören auf, gegen unsere unwillkürlichen Anteile anzukämpfen, sondern versuchen sie erstmal in eine Akzeptanz zu bringen.
Mhm. Ja, für mich wäre der Unterschied, dass trotzdem dieses, was auftaucht, weiterhin das Label Problem bekommt, ne? Also oder erstmal ein Phänomen ist, man könnte Symptome sagen. Und der Fokus ja in dieser hypnosystemischen Sichtweise auf das Erleben dazwischen sozusagen, auf diese Diskrepanz gesetzt wird. Hier wäre es so, die Akzeptanz dessen, was ist, darf sein, ne, und dann kann ich verändern, das wäre ja schon eine Maßnahme. Also es wäre schon, also es ist in meinem Verständnis, ja, verändere ich meinen Blick auf dieses unwillkürlich auftauchende Phänomen, ne? Ich will es nicht mehr weghaben, sondern ich nehme es erstmal und gucke mir von allen Seiten an, ne? Was absolut in eine gute Richtung geht und in eine ähnliche. Gleichzeitig wird hier ja eher fokussiert, hey, da taucht was auf und da will ich was anderes. Und das und diese Kooperation sozusagen herzustellen und dass beides auch angemessen ist, ne? Also das, was unwillkürlich und das auch total legitim ist, sich zu wünschen, dass es nicht mehr da ist, ne? Auch das muss ja gewürdigt werden, ne? Das würde ich jetzt in diesem Ansatz noch nicht so, wie du hast es schon gesagt, ne? Es ist nicht so elaboriert und nicht so differenziert dargestellt, ne? Weil die Leute sagen sich natürlich, wenn sie unter was leiden, das, was ist, darf sein, dann flippen die schon aus und sagen, ja, entschuldige bitte, ich leide darunter, das darf nicht sein, ne? Ja. Dann bin ich genau in diesem Dilemma, nämlich da auch sozusagen ins Pacing zu kommen mit meinem Klienten. Und hier kann ich sein, ist total legitim, ne, dass du dir auch wünschst, dass es einfach nicht mehr da ist. Ne? Und es ist ne, so, und jetzt gucken wir, und da taucht was auf. Ne? Wie können wir die beiden miteinander ins Geschäft bringen? Ne? Also wäre für mich schon noch was anderes. Und wenn du zum Beispiel jetzt, also wenn du mal die ganz klassischen Ansätze anguckst aus der Psychoanalyse oder aus der der Lerntheorie, ne? Verhaltenstherapie basiert darauf, dann würde man ja sagen, na, das ist irgendein gelerntes Verhalten und das müssen wir jetzt wieder entlernen. Ne? Also da geht es schon auch auf diese Selbstwirksamkeitsaspekte. Aber dann wurde halt eben was gelernt, was jetzt heute nicht mehr hilfreich ist, dann kriegt es trotzdem dieses negative Label irgendwie. Ne? Und das, finde ich, ist schon anders hier.
Das ist anders. Und dann könnte man wieder dazustellen, dieses Pacing, was du gerade, finde ich, nochmal auch wichtigerweise reingebracht hast, auch als Kerngedanke im hypnosystemischen Arbeiten, auch das, aber da macht der Gunther ja auch überhaupt keinen Hehl draus, ne? Wie stark er inspiriert ist von Milton Erickson. In der Hypnotherapie ist das Pacing und das Mitgehen und das Mensch ist so verständlich, ne? Sie erleben das auf der einen Seite und auf der anderen Seite würden sie es gern loshaben und diese beiden Seiten erstmal zu wertschätzen und aus diesem Konflikt, aus diesem innerpsychischen Konflikt rauszugehen. Zentraler Gedanke in der Hypnotherapie bei Milton Erickson schon. Naja, und da ich selber halt auch sehr stark durch das NLP sozialisiert war, ja, in meinen 20ern habe ich das NLP entdeckt, fand das super geil, ja, auch diese Vorstellung, wow, programmieren und bla bla bla, naja, wie halt so ein junger Typ irgendwie so unterwegs ist. Aber in der Tat, die haben ja nichts anderes gemacht, als die Virginia Satir, den Fritz Perls, den Milton Erickson zu beobachten, Transkripte zu machen und dann zu gucken, was haben die denn für Muster in ihrer Kommunikation? Da ist das Pacing aufgetaucht, da ist die Arbeit mit Submodalitäten aufgetaucht, das, was der Gunther Netzwerkbildung nennt. Und ich erinnere mich gerade da wieder so dran, dass im NLP auch schon total viele Beschreibungen da waren und da sind. Vor 30 Jahren, in den 70ern, haben der Bandler und Grinder diese Dinge formuliert, die jetzt im hypnosystemischen Konzepten auch wieder auftauchen. Und ich bin eben da ein Stückchen auf der Suche, wo dieses Originäre eigentlich im Hypnosystemischen liegt. Vielleicht ist es müßig, das zu tun. Vielleicht kann man auch sagen, wir stehen alle auf den Schultern von Riesen, ja? Und wir dürfen froh sein, dass es so ist. Und auch der Gunther steht mit seinen hypnosystemischen Konzepten auf den Schultern von Riesen und hat sich diese Konzepte einfach zunutze gemacht und hat sie vielleicht auch auf eine sehr elegante Weise zusammengebracht. Hm. So würde ich im Moment drauf gucken.
Ich glaube, es gibt natürlich sehr viele Ansätze, die Dinge anders benennen oder beschreiben, und nachher gehen sie auf eine Basis zurück, ne, wo man sagen kann, ne, ein Mensch funktioniert halt so, wie er funktioniert. Ne, da kann man jetzt nicht was ganz Neues dazu erschaffen. Vielleicht ist es mehr so dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser Gedanke, wie wird das eingebunden in den jeweiligen Ansatz. Ne? Also ich hatte vorhin die Lerntheorie genannt, oder ich hatte die psychoanalytischen, oder die Systeme gucken eher, ne, auf die Wechselwirkung von lebendigen Systemen miteinander. Also das heißt, aus welcher Brille guckt man auf was, und dann gibt es auch eine andere Sprache, eine andere Benennung der Phänomene, dass jetzt irgendwas existiert, was sonst noch niemals irgendwo aufgetaucht ist. Das würde ich auch in Frage stellen. Ja, ich glaube, es ist die Beschreibung, die Benennung, die Erklärung, die Herleitung oder auch die Verknüpfung einzelner Elemente, die vielleicht immer wieder einen neuen Aspekt reinbringt, ne? Ja, die es dann irgendwie anders macht oder die einem nochmal einen neuen Impuls gibt, auch für die eigene Arbeit.
Ja. Eine Lehre für mich aus dieser Situation da in dem Seminar war wirklich das, es war zum Teil auch ein bisschen unangenehm, weil die Leute da auch ein bisschen hartnäckig auch nachgefragt haben und am Ende ich einfach auch konstatieren musste, ja, das mag sein, ne, dass diese Dinge, die man hier hypnosystemisch nennt, bei Ihnen im Ansatz auch schon existieren, nur haben Sie ein anderes Wording. Ja. Ja. Und vielleicht als Resümee erstmal, ich fände es spannend, mit dir da weiter in die Differenzierung auch zu gucken, aber als Resümee erstmal zu sagen, Mensch, lass mal doch alle Ansätze stehen, Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, Systemik, Hypnosystemik, you name it, und lass uns doch gucken, was sind kluge Konzepte in diesen verschiedenen Ansätzen, mhm, und wie können wir sie uns zunutze machen. Mhm. So wäre mein vorläufiges Resümee erstmal.
Auf jeden Fall. Mir fällt gerade eine Situation ein, die stelle ich vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich habe vor Jahren, jetzt kann gar nicht mehr genau sagen, ist bestimmt schon 8 bis 10 Jahre her, habe ich in Konstanz eine Weiterbildung gemacht in narrativer Expositionstherapie, ein bestimmtes Traumatherapieverfahren, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, weil es sehr gut erforscht ist. Und in dieser Weiterbildung waren fast ausschließlich eben Psychiater und psychologische Psychotherapeuten, also mit anerkannten Verfahren. Und in der narrativen Expositionstherapie geht es darum, das Trauma sozusagen nochmal gemeinsam strukturiert zu erinnern und wenn wir wieder in Netzwerkbildung sprechen, eine Verortung in Zeit und Raum wiederherzustellen, ne, die losgelöst ist durch das Trauma von Zeit und Ort, und deswegen tauchen eben auch immer wieder diese Flashbacks zum Beispiel auf oder sonstige Phänomene. Und ja, in der Gruppe war ein riesen Aufschrei, ne? Das können wir nicht machen, Retraumatisierung, alle Konzepte sprechen dagegen, ne? Also sind hier ausgeflippt. Ja, so. Und das erinnert mich natürlich, also da war es eher so, ein Paradigmenwechsel, ne? Das darf man nicht machen und das können wir so nicht ansprechen und wir gehen ja so tief rein. Und die haben das wirklich sehr gut dargestellt. Also was dürfen wir tun und was dürfen wir eben nicht tun, ne, um das noch weiter auszubauen. Und so ein bisschen ist es so, ne? Natürlich, man arbeitet jahrelang mit den eigenen Konzepten und kommt, glaube ich, auch so ein bisschen in so eine Verteidigungshaltung von, ja, kenne ich schon alles, mache ich schon alles. Ich glaube, es hat schon auch was davon, hey, ich bin hier und ich nehme das mal auf und ich sortiere es für mich in meine Arbeitsweise ein. Ne? Also, was ist neu dazugekommen? Was habe ich bisher vielleicht anders gesehen? Was lasse ich aber auch liegen, weil es nicht zu meiner Art des Arbeitens passt? Also, ich fand es super, also, ich fand es fast spannend, ne, was da in der Gruppe passiert ist, ne, weil ja, die alle, da waren wirklich auch, ne, super kompetente Menschen, die ganze Psychiatrien leiten und hin und her. Und die haben sich total auch angegriffen gefühlt in ihrer Arbeitsweise, weil hier sowas ganz anderes vorgestellt wurde. Also ich glaube, eine Dynamik taucht schon in solchen Seminaren auch mal auf, ne? Dass man sich nicht in Frage gestellt wissen will zu den eigenen Konzepten oder dann eher in sowas geht wie, na bitte, das kenne ich ja schon. Also ich meine, das kennen wir ja auch, ne? Dass wir sagen, hallo, das ist ja jetzt nichts Neues.
Ja, genau. Da berührst du einen spannenden Punkt, finde ich. Der ist mir auch bewusst geworden da im Nachgang, dass dieses ganze Benennen, ja, ich bin systemischer Berater, ich bin hypnosystemischer Berater, ja, dass sich dann im Grunde genommen auch was abbildet, dass wir versuchen, als Berater, Beraterinnen, Professionelle sozusagen eine Identität zu verleihen, ja, und sagen, Mensch, ne, und systemisch sich zu nennen ist heute nicht verkehrt, ne, weil systemisch ist sozusagen ein gutes Aushängeschild. Und hypnosystemisch auch, das etabliert, ne, da steht jemand dahinter, der auch sehr bekannt ist, sehr populär, wie der Gunther. Und das ist mir auch nochmal klar geworden, dass es unter anderem auch mit einer Art von Spartenzugehörigkeit auch zu tun hat, eine berufliche Identität auszuprägen. Ich darf mich systemischer Berater, systemischer Coach nennen. Und ich würde an der Stelle wieder mal das Plädoyer dafür halten, das ist völlig in Ordnung. Ja, man stellt irgendwas in sein Schaufenster, auch als Berater, als Beraterin. Und die Schaufensterseite ist in der Systemtheorie eine wichtige Seite eines Unternehmens. Nur was auf der Hinterbühne abläuft, ist nochmal was ganz anderes.
Genau. Und am Ende sind wir auch alles nur Menschen, ne? Und wollen natürlich auch irgendwie Sicherheit in dem, wer wir sind, was wir tun und dass wir das gut tun. Ne? Und manchmal könnten uns solche neuen Konzepte auch ein bisschen aus dem Tritt bringen.
Ja, Nadine, jetzt kann ich sagen, dass ich happy bin mit meiner Überraschungsfrage. Ich finde, wir haben da einen schönen Dialog entwickelt, der mich neugierig macht, das fortzuführen. Gerne auch in Bezug auf systemische Vorgehensweisen. Ja? Also ja, was ist eigentlich originär systemisch und an was können wir das denn festmachen? Also will sagen, schalten Sie wieder ein in unserer nächsten Folge, ja, wenn wir dieses Thema weiter bewegen.
Mhm. Takeaways.
Nadine, es ist Zeit, unsere Takeaways zu formulieren. Ja. Was würdest du denn sagen, was könnte man denn hier rausziehen aus dieser heutigen Folge und nochmal die Quintessenz formulieren?
Also, ich würde nochmal zurück zu meiner Frage an dich springen und fand da sehr schön den Hinweis zu den Auftragszwickmühlen oder auch dem Auftragskarussell. Also sich mal anzugucken, welcher Auftrag, welches Ziel, welches Interesse von wem kommt und welches wir tatsächlich nehmen und welches nicht. Daraus auch Hypothesen zu bilden, um erstmal eine Struktur, eine Klarheit zu gewinnen. Ne? Was ist denn hier überhaupt los, bevor man schon sich auf irgendwas einfach so stürzt? Ich finde, das ist ein sehr schönes Takeaway.
Ja, ich nehme auch eins mit und würde das so formulieren, was schön sichtbar geworden ist in unserem Gespräch bei deiner Überraschungsfrage, ist dieses beständige Balancieren zwischen dem psychischen Blick auf Menschen, wo er ja völlig legitim und gerechtfertigt ist, und die Bewusstheit darüber, dass wir, ich würde sagen, als Systemiker zumindest vorsichtig damit sein sollten, wenn wir mit Organisationen zu tun haben und mit Teams, dass wir nicht psychologisieren. Das war das große Anliegen vom Luhmann und auch von denen, die jetzt in seiner Tradition arbeiten, ja, wie Metaplan da in Quickborn oder auch die ganzen Berater um den Fritz B. Simon herum, Thorsten Groth und so weiter, die das sehr klar benennen, diese Trennung aus Psyche und System. Und die Psyche ist eine wichtige Umwelt für das System, aber kein Bestandteil des Systems. Und wenn das klar ist im Kopf, dann gehen meine Fragen, dann gehen meine Interventionen als systemisch Beratender in eine ganz andere Richtung. Ich bin dann nicht mehr so sehr als Psychologe unterwegs, sondern eher, ich halte nach Mustern Ausschau, welche kommunikativen Muster wiederholen sich hier, welche sind günstig, welche sind ungünstig. Die Psyche der Menschen ist wichtig, keine Frage, aber sie ist für diesen Blick nicht hochrelevant. Das formuliere ich gerade nochmal für mich so ganz explizit und mache ein kleines Schleifchen drum.
Ja, und ich würde vielleicht auch noch einmal dazu stellen, dass man sich natürlich auch so kleine Modelle, die für sich nutzbar machen kann, wie zum Beispiel das CARF. Das kann man sehr gut sich nochmal im Neuroleadership-Institut angucken. Gibt es auch sehr schöne kleine Videos dazu, wenn man mal sowas haben will, wie so eine kleine Landkarte. Welche Bedürfnisse, gerade wenn es im One-to-One ist, ne, bei jemandem auftauchen können und wenn ich da was brauche, um vielleicht nochmal neue Hypothesen bilden zu können.
Ja. Ich formuliere auch noch ein Takeaway, was mir durch unser Gespräch und dieser Frage, was ist denn eigentlich originär hypnosystemisch bewusst geworden ist, dieser Satz, wir stehen auf den Schultern von Riesen. Das heißt, wir haben das Privileg in unserer Zeit, dass so viele Pioniere und Pionierinnen schon unterwegs waren. Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, Bandler und Grinder und vor denen noch andere, die ich jetzt hier gar nicht alle aufzählen kann. Und dass wir so gut beraten sind. Ja, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, dass wir so gut beraten sind, uns offen zu halten dafür, auch wenn diese Menschen aus anderen Denkrichtungen wie unserer kommen, offen zu halten dafür, das, was für uns nützlich und hilfreich daran sein kann, das zu nutzen und nicht von vornherein abzulehnen, nur weil ein Label draufsteht, das nicht zu unserem modernen systemischen Begriff passt oder so.
Ja, ganz genau. Und vielleicht auch die Frage dazu zu stellen, ne, was könnte hilfreich sein? Also was erscheint mir hilfreich in meiner Arbeitsweise oder für meine Themen, die ich mit Klienten oder Kunden zu wälzen habe, da noch weiter anzugehen oder weiterzuentwickeln? Ja.
Mhm. Sehr schön. Nadine, die Zeit mit dir fliegt einfach dahin. Wie auch die Amerikaner ja schon so schön gesagt haben, time flies when you're having fun. wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, dass wir dir ein bisschen Freude machen konnten, dich anregen konnten mit unserem Gespräch. Bitte schau doch auch, wenn du weiterführende Informationen haben willst, in unsere Shownotes. Die sind in allen Podcast-Portalen am Ende unserer Folge. Da sind immer Links drin, Hinweise, zusätzliches Informationsmaterial zu dem SCARF-Modell zum Beispiel, solche Dinge. Und tritt über die sozialen Kanäle gerne mit uns in Kontakt. LinkedIn zum Beispiel, eine schöne Möglichkeit. Oder auch über unsere E-Mail-Adressen, die dann auch in den Shownotes stehen. Wenn du Fragen hast, Themen, Inhalte gerne hier bewegt hättest, wir freuen uns über jedes Feedback, über jede Anregung. Und würden uns vor allen Dingen freuen, wenn du auch in Zukunft wieder einschaltest, wenn es heißt,
selten so gedacht.
Last but not least.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Johannes Herwig Lemp.